Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beratung in Schule der Pädagogischen Hochschule Freiburg, dem Podcast für angehende Lehrkräfte rund um das Thema Beratung. Schön, dass ihr in dieser Episode dabei seid. Es geht um Beratungslehrkräfte an Schulen. Und da haben wir das große Glück, dass sich Frau Annette Möbius, eine sehr erfahrene Beratungslehrerin, zur Verfügung gestellt hat, meine Fragen zu dem Thema für euch zu beantworten. Ja, dann hallo Annette, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei uns im Podcast und freue mich, dass du in dieser Folge mit dabei bist, um heute mit mir über das Thema Beratungslehrkräfte zu sprechen. Dann würde ich dich doch zunächst mal bitten, dich mit ein paar Sätzen unseren HörerInnen vorzustellen.
Ja, hallo Lena, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, wir sind hier an der Schulpsychologischen Beratungsstelle. Ich arbeite hier als Beratungslehrerin abgeordnet und außerdem an der Verbundschule in Herbolzheim. Das ist die Emil-Dörle-Schule, eine Realschule mit Werkrealschule. Dort bin ich Lehrerin und Beratungslehrerin.
Ich glaube, die allermeisten haben schon mal von BeratungslehrerInnen gehört. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es da manchmal so ein bisschen Unklarheiten oder Verwirrungen gibt, auch was jetzt so der Unterschied ist zu Verbindungslehrkräften oder VertrauenslehrerInnen. Kannst du uns mal erzählen, was Beratungslehrkräfte eigentlich sind?
Ja, da hast du recht. Diese Abgrenzung fällt vielen schwer. Es ist so, an der Schule wählen Schülerinnen und Schüler zwei Lehrkräfte, die sie in der Arbeit der SMV begleiten, also in der Schülermitvertretung heißt das, glaube ich. Die werden von Schülerinnen und Schülern gewählt und das sind die sogenannten Verbindungs- und Vertrauenslehrer, was wir von früher so kennen. Ich bin als Beratungslehrerin tätig in Vertretung sozusagen der Schulpsychologischen Beratungsstelle an der Schule und bekomme dafür, je nachdem wie groß die Schule ist, 2, 3 oder 4 Deputatsstunden, in denen ich Zeit habe, mich um Schwierigkeiten zu kümmern, die im Rahmen von Schule auftreten und die so groß sind, dass sie nicht im Gespräch mit Klassenlehrkräften oder FachlehrerInnen gelöst werden können. Ich kann mir richtig Zeit nehmen. Das ist mein großer Vorteil an der Schule als Beratungslehrerin.
Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht, was so die Hauptaufgaben sind, die da so auf dich zukommen in der Schule?
Ja, das ist ein ganz breites Feld. Die Kinder kommen zu mir oder die Jugendlichen kommen zu mir häufig mit Fragen, die ihre Leistungen betreffen. Also, dass sie zum Beispiel in bestimmten Fächern überhaupt nicht zurande kommen oder plötzlich merken, jetzt komme ich nicht mehr nach, früher ging es gut, jetzt klappt es nicht mehr, ich kann mir gar nicht erklären, warum das so ist. Andere kommen, weil sie Angst haben, überhaupt morgens in die Schule zu gehen oder weil sie in bestimmten unterrichtlichen Situationen, wie zum Beispiel in der Prüfung oder ganz schwierig Präsentation, mit so einer Angst reagieren, dass sie einfach das, was sie eigentlich können, was sie drauf haben und was sie erzählen möchten, nicht abrufen können.
Und ist es dann so, dass das dann so einzelne Gespräche sind oder hast du dann auch die Möglichkeit, längerfristig mit einzelnen SchülerInnen über mehrere Termine zu arbeiten?
Ja, da sind wir ganz frei. Wie viele Termine das sind, entscheiden immer die Kinder und Jugendlichen, weil mein Angebot ein freiwilliges ist. Und manchmal ist es so, dass ein Schüler oder eine Schülerin vielleicht für 1, 2, 3 Termine kommt und dann läuft es wieder. Und andere kommen über einen längeren Zeitraum hinweg ganz regelmäßig zu mir.
Kommen die so auf Eigeninitiative oder hast du das Gefühl, da brauchst du ein bisschen Anstupser von den Klassenlehrkräften vielleicht?
Also diese Anstupser, die kommen schon ganz regelmäßig. Das kann sein, dass eine Lehrkraft sich Sorgen um ein Kind macht oder denkt, was ist denn eigentlich los? Und sich das nicht erklären kann und jetzt aber auch einfach nicht die Zeit hat oder in dieser Situation von, ich bin ja nun Lehrerin und gebe Noten, vielleicht auch nicht auf das Vertrauen trifft bei dem Kind, um da eine offene Antwort zu bekommen. Das habe ich oft. Manchmal kommt auch die Schulleitung auf mich zu und sagt, hier ist ein Kind, das hat solche Mühe, sich hier im Haus so zu verhalten, dass wir mit ihm leben können. Kannst du mal mit dem Kind sprechen? Dann in dem Fall spreche ich Einladungen aus. Das heißt, ich spreche das Kind an und es gibt einen ersten Termin, in dem ich mich vorstelle und mein Angebot vorstelle, was wir miteinander machen können, indem ich aber auch sage, du bist freiwillig hier, du musst nicht wiederkommen. Manchmal kommen Kinder und Jugendliche auch, gar nicht selten, kommen die auch von alleine, weil ich inzwischen so lange in unserem Haus als Beratungslehrerin arbeite, dass sich das unter den Kindern und Jugendlichen auch so rumspricht. Mhm. Und die inzwischen wissen, dass ich echt nichts weiter sage, dass ich echt niemanden anrufe oder irgendwas ausplaudere, was sie mir erzählt haben. Also, dass das ein sicherer Raum ist, in dem sie mir begegnen.
Ja, das ist ganz wichtig, was du ansprichst mit dieser Schweigepflicht. Gibt es da irgendwie Grenzen oder wie ist es dann gegenüber deinen KollegInnen, wenn du irgendwas erfahren hast in Beratung und dann ist Klassenkonferenz und es geht um den einzelnen Schüler und eigentlich weißt du was, was vielleicht auch relevant wäre? Wie gehst du damit um oder was sind da so die Vorgaben?
Das sind oft ganz schwierige Situationen. Ich mache das so, dass ich mit denjenigen, um die es geht, also mit den Kindern und Jugendlichen, vorher darüber rede. Also, es gibt eine Klassenkonferenz. Was erlaubst du, dass ich es mitteilen darf? Was möchtest du auf gar keinen Fall, dass es in die Klassenkonferenz weitergereicht wird? So mache ich das. Also, wir sprechen das vorher ab.
Wie sieht es denn aus mit Elternarbeit? Hast du auch Gespräche mit Eltern von SchülerInnen?
Ja, klar. Denn jetzt gerade Lern- und Leistungsschwierigkeiten oder Ängste treten ja in einem größeren Kontext auf. Ich kann ja jetzt nicht nur auf das Kind starren und denken, warum klappt das mit der Division nicht beispielsweise, ja, sondern ich muss ja auch verstehen, welche Erwartungen hat zum Beispiel das Kind an seinen Schulerfolg, welche Note erlebt ein Kind als genügend oder als zufriedenstellend, welche Erwartungen haben die Eltern an die Note des Kindes. Bei Schullaufbahnentscheidungen geht es oft darum, was ist das Ziel des Kindes, welches Ziel haben die Eltern. Da spielen dann oft auch Schulerfahrungen rein. Die Eltern hatten eigene Schulerfahrungen, eigene Erfolgs- oder Misserfolgserlebnisse. Und es spielt natürlich auch rein, welche Idee haben Eltern für ihre Kinder. Und es ist nicht selten so, dass ich dann aus dem Beratungsprozess heraus auch ein bisschen Anwältin für das Kind bin, das vielleicht zum 100. Mal hört, wenn du nur richtig gelernt hättest, aber jetzt bemühst du dich mal richtig, also jetzt gibst du aber mal richtig Gas und so. Mhm. Und das vielleicht sich schon wirklich sehr, sehr bemüht und das sehr, sehr versucht, es gut zu machen und eben einfach an seine Grenzen kommt. An solchen Stellen erlebe ich mich dann, wie ich eben schon gesagt habe, oft auch als Anwältin des Kindes und versucht so zu beschreiben, sehen Sie mal, was Ihr Sohn, Ihre Tochter hier versucht zu leisten und ihr versucht hinzubekommen.
Jetzt haben wir ja noch eine weitere Gruppe an Schulen, das sind die anderen Lehrkräfte, die KollegInnen. Sind da BeratungslehrerInnen auch Angebot, was sich an KollegInnen richtet?
Das ist an der Schule eher die Ausnahme. Also gerade wenn wir Beratungslehrkräfte frisch ausbilden, raten wir ganz dringend davon ab, eine sogenannte kollegiale Beratung zu machen. Weil das kannst du dir vorstellen, man kommt in Teufelsküche mit der Schweigepflicht oder mit irgendwelchen misslingenden unterrichtlichen Situationen oder womöglich mit einer Parteiung gegenüber der Schulleitung. Das kann richtig knifflig werden. Für Lehrkräfte und für Referendare, Referendarinnen ist die schulpsychologische Beratungsstelle da. Das heißt, die können sich hier an das Team wenden und sich hier Beratung holen, sind dann raus aus dem Schulhaus und vollkommen frei im Gespräch mit jemandem, der ihnen wirklich professionell unter die Arme greifen kann.
Ja, wenn euch das Thema schulpsychologische Beratungsstelle noch näher interessiert, da wird es in der nächsten Folge drum gehen. Hört da auch gerne mal rein. Ja, Annette, ihr habt bei euch an der Schule ja auch eine Schulsozialarbeiterin. Ich kann mir vorstellen, dass sich das teilweise so ein bisschen überschneidet in der Aufgabenstellung. Wie ist denn da die Zusammenarbeit bei euch? Beziehungsweise gibt es eine thematische Abgrenzung vielleicht, dass ihr sagt, okay, das eine Thema ist eher bei der Schulsozialarbeit besser aufgehoben, das andere eher bei dir als Beratungslehrerin. Wie handhabt ihr das?
Ja, das ist klar. Da überschneidet sich einiges und ich bin sehr darauf angewiesen, in einer guten Zusammenarbeit mit meiner Schulsozialarbeiterin zu sein. Das große Glück habe ich bei mir im Haus, dass unsere beiden Schulsozialarbeiterinnen und ich, dass wir sehr schön miteinander arbeiten können. Wir treffen uns regelmäßig und schauen auf die Kinder, die sich bei uns angemeldet haben. Die Kinder wissen das auch. Insofern ist das natürlich so eine Grauzone von Schweigepflicht, aber wir teilen das den Kindern mit. Die Kinder sehen auch, unsere drei Büros sind nebeneinander. Mhm. Manchmal sitzen wir auch zu dritt mit einem Kind oder mit Eltern im Gespräch. Also das ist so unsere kleine Beratungseinheit, die für mich unglaublich wertvoll ist. Wer was macht, hängt natürlich auch so ein bisschen von der zunehmenden Professionalisierung ab. Meine Kollegin in der Schulsozialarbeit an der Schule ist extrem gut professionalisiert in Themen, die zum Beispiel Mobbing betreffen oder die auch präventive Arbeit betreffen in großen Gruppen. Das macht sie, da bin ich nicht drin. Sie arbeitet ganz eng mit den Klassenlehrkräften, vor allem in der Jahrgangsstufe 5 zusammen, wenn es darum geht, dass sich eine Gruppe findet. Was stärker bei mir liegt, sind alle Fragen von Lern- und Leistungsschwierigkeiten, alle Fragen von Schullaufbahnberatung, also ist mein Kind an der richtigen Schule, bin ich hier an der richtigen Schule und wenn ich hier weggehe, wohin soll es denn gehen? Das sind Dinge, die liegen eher bei mir. Und ich glaube, Überschneidungen gibt es bei Fragen, wo es um Schuldistanz geht, wo es geht um bestimmte Ängste im Zusammenhang mit Schule, mit Lernen, mit anderen Kindern, mit Lehrkräften. Da werfen wir uns ein bisschen die Bälle zu.
Gibt es an jeder Schule eine Beratungslehrerin? Also wenn ich jetzt so mein Referendariat fertig habe, an der Schule lande, kann ich dann davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der als Beratungslehrkraft da tätig ist, an den ich mich wenden kann, bei dem ich Unterstützung suchen kann?
Ja, leider noch nicht, wobei wir immer besser werden. Aber noch nicht alle Schulen haben Beratungslehrkräfte. Wir versuchen zügig und beständig immer mehr Lehrkräfte auszubilden. Es gibt daran auch ein gutes Interesse und ich finde, hier verlassen sehr gut ausgebildete Beratungslehrkräfte die schulpsychologische Beratungsstelle, um dann an ihrer Schule wirksam zu sein. Manche Schulen sind auch zu klein. Das ist gerade so im Grundschulbereich ein Problem, weil in der Grundschule häufig die Schülerschaft so begrenzt ist, dass eine Beratungslehrkraft dann an ihrer eigenen Grundschule arbeitet und weitere Grundschulen mitbetreut.
Wie ist denn da die institutionelle Einbettung von Beratungslehrkräften? Ist da so jede Schule selber für verantwortlich? Oder gibt es da irgendwie eine übergeordnete Institution, über die das geregelt ist?
Also Schulen, die sich dafür interessieren oder denen eine Beratungslehrkraft fehlt, oder Lehrkräfte, die sagen, Mensch, das wäre was, das würde mir Freude machen, da habe ich das Gefühl, das könnte wie so ein zweites Standbein in meiner Tätigkeit sein, die wenden sich an die schulpsychologische Beratungsstelle und fragen nach dem nächsten Ausbildungskurs, nach der nächsten Möglichkeit, jemanden einzuschleusen.
Okay, das heißt, man hat die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen hier an der psychologischen Beratungsstelle. Kann das jeder machen oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen muss?
Also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, das versteht sich, glaube ich, fast von selbst, dass es ganz gut ist, wenn man schon ein bisschen in Schule unterwegs war, also nicht so ganz Frischling ist. Und andere, weitere Voraussetzungen werden geklärt in Bewerbungsverfahren. Also man meldet sich hier an der schulpsychologischen Beratungsstelle und durchläuft dann ein Bewerbungsverfahren, in dem wir hier versuchen abzuschätzen, ob das eine gute Idee ist für die betreffende Person.
Und was wären dann so Inhalte? Kannst du da ein paar Worte sagen, was ich in dieser Ausbildung lernen würde?
Ja, das ist eine Ausbildung, ich finde sie ganz großartig, ein kleiner Werbeblock. Es ist eine Ausbildung, die sich sehr breit aufstellt. Man muss sich das so vorstellen, wenn man sich entscheidet, die Ausbildung zu machen, dann trifft man sich hier in der Ausbildungsgruppe einmal in der Woche für einen ganzen Tag, ein Jahr lang. Dafür werden 6 Deputatsstunden angerechnet in diesem ersten Ausbildungsjahr. Und man lernt intensiv in sehr, sehr vielen Bereichen, oft auch sehr, sehr praktisch, zum Beispiel Gesprächsführung, Testen in unterschiedlichsten Bereichen. Man lernt mit bestimmten emotionalen Zuständen umzugehen. Also was mache ich, wie begegne ich dem Kind, das große Ängste hat? Wie begegne ich dem Kind, das gemobbt wird, das sich morgens nicht aus dem Haus traut, das nicht in die Schule kommt und so fort. Das ist eine sehr breit aufgestellte Ausbildung.
Ja, und klingt auch sehr intensiv mit einem Tag die Woche über ein Jahr. Wow.
Ja, und das ist auch noch nicht alles. Also nach diesem Jahr kommt das Einarbeitungshalbjahr. Das wird mit 4 Deputatsstunden angerechnet. Und im Einarbeitungshalbjahr gibt es weiterhin Veranstaltungen innerhalb der Ausbildung und dann ein zunehmendes selbstständiges Arbeiten in der Schule, das permanent supervidiert wird, wie auch die Arbeit der Beratungslehrkräfte, die nachher bestellt sind in Beratungslehrkräftegruppen über die ganzen Jahre hinweg, in denen man in dieser Rolle ist, supervidiert werden.
Kannst du uns erzählen, was damals so deine Motivation war, Beratungslehrerin zu werden?
Ja, das ist schon sehr lange her. Für mich war das so, ich kam vor 20 Jahren aus dem Saarland und hatte damals auch schon so zweigleisig gearbeitet. Also ich kam von der Gesamtschule und hatte in Lehrplankommissionen gearbeitet, am Referat für Gesamtschulen gearbeitet und an der Schule. Und ich fand das einfach toll. Ich fand es toll, in so zwei Bereichen unterwegs zu sein. Einmal so in meinem vertrauten Job, also bildende Kunst und Deutsch und der Umgang mit den Kindern und Jugendlichen im Schulalltag. Und dann was Neues zu haben, was auch immer eine gewisse Spannung auslöst. Also so eine, wie soll ich das sagen, was wie so ein Lerndruck auslöst. Also man muss halt irgendwie in neuen, unvertrauten, unbekannten Situationen bestehen. Und als ich hierher kam, war das sehr schnell auch wieder da, dass ich dachte, okay, Freiburg, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich umgehört und zu dieses Konzept, dieser sehr bodenständigen, sehr differenzierten Ausbildung zur Beratungslehrkraft, das hat mich total überzeugt. Da habe ich gedacht, ja super, das mache ich.
Ja, vielleicht noch so zum Abschluss die Frage an dich. Gibt es was, was du angehenden Lehrkräften gerne so im Hinblick auf das Thema Zusammenarbeit mit Eltern, Gespräche führen, Beratung an Schulen mitgeben möchtest, so von deinen Erfahrungen, die du im Laufe der Jahre gesammelt hast?
Ja, habe ich. Ich denke, in Elternarbeit ist es unglaublich wichtig, zusammen mit den Eltern einen liebevollen Blick auf die Kinder zu werfen. Wir haben nichts davon, wenn wir von der Schule aus aufs Elternhaus zeigen und Schuld zuweisen, so wenig wie das umgekehrt funktioniert. Also den Eltern so eine Gewissheit zu geben, wir setzen uns mit euch in ein Boot und wir erkennen an, dass ihr das Beste für euer Kind wollt und wir zeigen euch, dass wir da dabei sind. Das finde ich außerordentlich wichtig. Heißt also, in der Erstbegegnung mit Eltern nicht losschimpfen, sondern erstmal gucken, welches Potenzial sehen wir im Kind, was kann das Kind, was versucht es zu zeigen. Also schön mit einem liebevollen, positiven Blick auf die Kinder unterwegs sein. So viel Kraft es auch manchmal kostet, immer aus der Ecke kommen.
Ja, wir haben es gehört, Beratungslehrkräfte sind ein ganz wichtiges Unterstützungsangebot an Schulen für Schülerinnen und Eltern bei Schwierigkeiten rund um Schule und Lernen. Und eine Adresse, an die ihr dann auch weitervermitteln könnt. Weitere Weblinks, wer nochmal was nachlesen möchte, findet ihr hier in der Folgenbeschreibung. Und dann schön, dass ihr dabei wart. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr dann, was es mit den schulpsychologischen Beratungsstellen so auf sich hat.